Auf einmal noch überlegen, nennst du das Ding wirklich so oder nicht? Aber ich fand als Einstieg in das Thema diese Überschrift gut, auch wenn die Predigt einen ganz anderen Titel haben wird. Der Punkt ist, ich möchte mit euch einen Bibeltext betrachten, von dem ich sage, jeder im Raum hat ihn schon mal gelesen, wenn lesefähiges Alter. Ja? Also ich glaube, dass manch einer von euch diesen Text schon 100 Mal gelesen hat und vielleicht auch schon 50 Mal vorgelesen hat. Und deswegen ist das so ein Text, wo man sagt, sobald ich die Bibelstelle nennen würde, wo dann innerlich mitunter die Gefahr besteht, dass man kenne ich schon. Was will er dazu Neues sagen? Und es ist auch nicht immer die Aufgabe eines Predigers, Neues zu sagen, denn wir alle brauchen die Erinnerung. Das müsst ihr am Ende entscheiden, ob das jetzt neu ist oder nur eine Erinnerung, was ich euch sage. Aber ich möchte euch ermuntern, bei dem Text mal neu zuzuhören, weil wir das, was in dem Text berichtet wird, als Christen, als langjährige Christen, für selbstverständlich halten. Ihr werdet diesen Text vorgelesen bekommen von jungen Geschwistern aus Norddeutschland, aus Rostock, um genau zu sein. Und diese Geschwister werden euch den Text vorlesen und vielleicht hört ihr einfach nochmal neu zu und überlegt, was von dem, was da berichtet wird, ist eigentlich selbstverständlich und wo müsste eigentlich unser Herz, die wir an Gott glauben, die wir überzeugt sind, dass das, was da steht in diesem Text, wahr ist. Wo müsste unser Herz nicht eigentlich begeistert sein, in die Bewunderung übergehen oder in die Anbetung? Das wäre so meine Bitte. Deswegen heißt die Predigt so, auch wenn es tatsächlich um 1. Mose Kapitel 1 geht, Genesis 1. Und mir geht es dabei um die Formulierung, die in diesem Kapitel sehr häufig vorkommt, je nach Zählweise zwischen 7 und 9 Mal. Carsten lächelt, weil er erkennt, dass ich hier eine Jungschaffreizeit Bibelarbeit recycelt habe für euch. Da muss ja effizient sein. Also wir haben das gleiche Thema vor 10 Tagen auf der Jungschaffreizeit gehabt mit den Kindern. Aber ihr kriegt natürlich ein Update. Ihr habt noch die neuesten Informationen. Nein, ich möchte euch bitten, diesen Text zu lesen, in dem es 7 bis 9 Mal, je nachdem wie ihr zählt, heißt: und Gott sprach und es geschah. Und das ist für uns ja nun gar nichts Außergewöhnliches. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der gesagt hat, was, Gott hat gesprochen und danach ist was passiert. Aber genau da möchte ich drauf rumreiten, die ganze Predigt, was es heißt, wenn es heißt, und Gott sprach und es geschah. So viel zum Warmwerden. Ich hatte gesagt, Geschwister aus Rostock lesen das Ganze vor. Geschwister aus Rostock haben gesagt, wir lieben Menschen, wir lieben Jesus und wir lieben Musik. Wie können wir den Menschen, den ungläubigen Menschen in unserer Stadt das Evangelium nahebringen? Und sie haben sich entschieden, sie verfilmen die Bibel. Sie verfilmen sie nicht, sie vermusizieren sie und haben das Ganze auf einer Bühne vorgeführt und das Ganze wurde gefilmt. Ich zeige euch die Live-Version von der Premiere, die sie gezeigt haben. Ich glaube 2007 war das. In Lübeck haben sie es aufgeführt dann. Es gibt auch eine Tonaufnahme, die ist ein Ticken besser von der Tonqualität. Aber weil die Gefahr besteht, dass ihr den Text langweilig findet, weil ihr ihn schon kennt, wollt ihr euch auch noch was fürs Auge geben. Könnt ihr einfach mal diesen Schalter da hinten betätigen und gucken, ob das Licht daraufhin ausgeht. Ein Schalter für alles? Ja, wunderbar.
Wer sich das später nochmal angucken möchte, auf woran-ich-glaube.de, könnt ihr euch das angucken, das komplette Konzert. Ihr könnt auch die CD bestellen, darüber könnt ihr auch von mir bekommen, wenn ihr wollt. Oder die Youngster unter euch gehen einfach bei Spotify rein und suchen nach woran-ich-glaube.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war es finster, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott trennte Licht von Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag verging.
Und Gott sprach, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, das die Wassermassen voneinander trennt. Und so geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser, das die Erde bedeckte, von dem Wasser darüber. und nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen.
Da sprach Gott, das Wasser auf der Erde soll zusammenfließen, damit das Land darunter erscheine. Und so geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Bäumen und Pflanzen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. Und so geschah es. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag verging.
Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen, an denen man Zeiten, Tage und Jahre bestimmt. Und so schuf Gott die Sonne, den Mond und alle Sterne. Gott sah, dass es gut war. Wieder wurde es Abend und Morgen. Der vierte Tag war vergangen.
Am fünften Tag sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen.
Am sechsten Tag schuf Gott das Vieh, die wilden Tiere und all die Kriechtiere auf der Erde. Und er sah die Vielfalt an Leben und sah, dass es gut war. Da sprach Gott, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind und über diese Erde und all das Leben auf ihr herrschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild, als Mann und als Frau. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag verging. Gott sah all das, was er gemacht hatte, und sah, dass es sehr gut war.
Und denn wenn Gott spricht, dann wird wahr, was unmöglich scheint, was Gott sagt, das geschieht. Während Menschen nur verändern, variieren, was besteht, ist es Gott, der spricht. Und es geschieht, es ist Gott, der spricht, und es geschieht. Denn wenn Gott spricht, dann wird wahr, was unmöglich scheint, was Gott sagt, das geschieht. Während Menschen nur verändern, variieren, was besteht, ist es Gott, der spricht, und es geschieht. Ist es Gott, der spricht, und es geschieht.
Und so vollendete Gott seine Schöpfung am siebten Tag und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag in besonderer Weise, an dem er ruhte von all dem, was er gemacht hat.
Für jemanden, der sich für systematische Theologie oder Dogmatik interessiert, kann ich das ganze Konzert empfehlen. Es ist immer wieder faszinierend, was diese jungen Leute, unterstützt durch den Pastoren ihrer Gemeinde, da alles reingepackt haben. Und für mich, der sich für systematische Theologie sehr interessiert, es ist immer wieder eine Fundgrube. Es ist faszinierend. Ich habe das Ganze mal Bertolt Schwarz, der an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen arbeitet und dort auch systematische Theologie unterrichtet. Ich habe das Ganze mal ihm gegeben und er hat gesagt, Däumchen hoch. Also es ist wirklich eine schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Ende der Werbeveranstaltung. Kommen wir mal zu den Inhalten. Ich möchte dich mit dieser Predigt ermutigen. Ermutigen. Ich gehe kurz auf ein Bild, damit ihr die Folie lesen könnt. Dass dann, wenn Gott spricht, das wahr wird, was unmöglich scheint. Denn das, was Gott sagt, das geschieht auch wirklich. Während Menschen nur verändern können, nur variieren, was schon längst vorhanden ist, das, was besteht, dann ist es Gott, der spricht und es geschieht. Das war der letzte Text, der als Refrain hier dem Bibeltext hinzugefügt wurde. Der Rest war ja vorgelesener Bibeltext. Auch wenn die Seite, die sie aufgeschlagen haben, ein bisschen interessant war, weil sie alle im Neuen Testament waren, so von der Position. Aber alles in Ordnung, hätte ich in der Aufregung auch gemacht, dass ich mir einen Spickzettel irgendwo reingepackt hätte. In der Bibel heißt es im Psalm 33, Vers 9, wenn Yahweh spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und ich bin der Ansicht, dass alle von uns jetzt nicht überrascht sind, wenn diese Aussage in einer christlichen Gemeinde verkündet wird. Die Frage ist, ob das unsere tiefste Glaube ist. Ob dann, wenn du betest und den Herrn bittest, dass er dieses oder jenes tun möchte, ob du diesen Gott vor Augen hast, der dort auf dieser Folie beschrieben ist. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass er, das ist Gott, in der Lage ist, mehr zu tun, als wir erdenken und erbitten können. Gott kann das Unmögliche tun. Gott ist in der Lage, mehr zu tun, als ihr erdenken und erbitten könnt. Über alle Maßen hinaus. Ein sehr spannender Text. Und ich möchte einfach uns in unserem Glauben ermuntern, mehr uns vorzustellen, was genau in Genesis 1, in 1. Mose 1 eigentlich geschehen ist. Dieses, und Gott sprach und es ward, und Gott sprach und ward, das ist so in unserem Kopf so klar drin. Ich glaube aber nicht, dass wir genau mit diesem Glauben, mit dem wir 1. Mose 1 lesen, auch ins Gebetsleben oder in gewisse Herausforderungen gehen. Und deswegen möchte ich mal mit euch betrachten, was es heißt, als Gott sprach und etwas geschah. Was dabei genau passiert ist. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr ein Zettelchen habt oder ein iPad, ein iPhone, irgendwo, wo ihr kurze Notizen machen könnt, beantwortet mir mal folgende 2, 4, 5 Fragen. Was denkst du? Wie viele Rosenarten gibt es auf der Welt? Nicht wie viele Rosen, sondern unterschiedliche Rosenarten. Denk dir eine Zahl, schreib dir eine Zahl auf. Es gibt nichts zu gewinnen heute. Okay, vielleicht noch irgendwo ein altes Taschentuch, was ich euch... Nein, nicht mal eine Gummibärchentüte habe ich im Gepäck. Also überlegt mal bitte, denkt euch eine Zahl aus, schreibt die ins Handy A und dann kommt irgendeine Zahl. B, wie viele Krebsarten gibt es? Und damit meine ich nicht den Krebs, den manch einer leider als Krankheit im Körper hat. Ich meine diese Viecher, die im Wasser oder am Land rumkrabbeln. Wie viele verschiedene Krebsarten hat Gott geschaffen? Die Akustiker unter uns, wie viele unterschiedliche Töne kann ein Mensch hören? Nicht Delfine, nicht Hunde, ein Mensch. Wie viele unterschiedliche Menschen gibt es? Und die letzte Frage, wie viele Sterne gibt es? Um die Sache ein bisschen leichter zu machen, in unserer Milchstraße, also in unserer Galaxie. Nicht überhaupt, sondern in unserer Milchstraße. Und jetzt kann man da wieder very sophisticated rangehen, ganz klug und ganz, also die Kinder haben mir liegende Achten überall hingeschrieben, unendlich viele und so weiter, kann man machen, aber vielleicht versucht er mal eine realistische Zahl anzupacken. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Sekunden. Dann hole ich meinen Spickzettel. Ich habe heute Morgen mich festgestellt, dass ich mir die Antworten selbst nicht aufgeschrieben hatte. Aber eine Teilnehmerin auf der Jungschaft-Freizeit hat natürlich die Lösungen aufgeschrieben. Von ihrem Lösungszettel habe ich mir heute Morgen schnell noch ein Foto gemacht. Ich nenne keine Namen, der Amy, nicht wahr? So, ganz kurz mal. Wir müssen jetzt das nicht irre lang machen, weil wir ja eigentlich uns um die Predigt kümmern wollen. Aber Rosenarten, was für eine Zahl habt ihr da? 500? 20.000? Wie viel? 1.000. Okay, die Lösung ist ca. 30.000. 30.000 zu differenzierende Rosenarten. Also ich bin schon froh, wenn ich eine Rose als Rose identifiziere, aber dass es davon auch noch 30.000 unterschiedliche gibt. Also da muss man Botaniker sein, um die Unterschiede noch festzustellen, warum diese Rose eine andere Rose ist als die andere Rose. Was haben wir als Nächste? Krebsarten. Ich bitte um Vorschläge. 2.000. Wie viel? 110? 350. 15.000. Die Hälfte. 52.000. 52.000 verschiedene Krebsarten. Freut euch schon drauf, es wird gleich Fotos geben. Dann unterschiedliche Töne. Also Hörgeräteakustiker werden auf dem Markt gesucht. Wer noch überlegt, ob man einen Beruf wählen will, Hörgeräteakustiker ist wie Altenhelfer genauso momentan wirklich der Job, wo du garantiert eine Stelle kriegst. Ist aber auch kein toller Job. Wie viele verschiedene Töne kann ein Mensch hören? 650 Töne. Noch ganz kurz, so ein Klavier hat ja Tasten und jede Taste hat einen anderen Ton. Ihr könnt ja mal überlegen, wie viele Tasten so ein normales Klavier hat, dann habt ihr eine Hausnummer erstmal als Orientierung. 650 bietet jemand mehr? 25 Millionen? Also ich will jetzt nicht sagen, wir treffen uns in der Mitte, aber gefühlt in der Mitte 400.000. Sagt die Website von Gerst, das ist so ein Hörgeräteakustiker. 400.000 verschiedene Frequenzen können wir noch, also Töne können wir noch unterscheiden. Es gibt Tiere, die noch andere Töne hören können, die wir gar nicht wahrnehmen. Und in meinem Alter bin ich froh, nicht mehr alles zu hören. Kinder haben auch mal so ein Alter, wo sie bestimmte Frequenzen nicht halten. Das ist dann die Elternfrequenz. Die können sie einfach nicht hören. So, wie viele unterschiedliche Menschen gibt es? 7,7 Milliarden. Ziemlich nah dran. Kann man nie genau zählen, weil wie will man die alle messen? Meldet mal euch und ich zähle mal kurz durch. Also bei Wikipedia hieß es 7,89 Milliarden. Also es ist sehr gut an der Zahl dran. Also ich habe meinen Teilnehmern auf der Freizeit gesagt, 7 bis 8 Milliarden unterschiedliche Menschen gibt es. Ja, und wie viele Sterne? Achtung, in unserer Milchstraße, also in der Milchstraße, in unserer Galaxie. Was war das? Billionen? 100 Billionen, das ist eine Zahl, die wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können. 100 bis 400 Milliarden, also du bist ein bisschen zu groß, aber schon von der Größenordnung bist du in der Nähe. 400 Milliarden Sterne nur in der Milchstraße, nur in unserem Sonnensystem. Und wir wissen definitiv, es gibt noch weitere Sonnensysteme. Und es ist nur die Frage, welche Satelliten ausgeschickt werden, welche Ferngläser entwickelt werden, Fernrohre und so weiter, damit wir dann irgendwann vielleicht noch mehr wissen. Mit den Zahlen will ich nicht euer Allgemeinwissen fördern. Ich habe es ja auch schon wieder vergessen. Aber als es heißt, und Gott sprach und es wurde, ist das da entstanden. Die Menschen, ja, gebe ich zu, im Laufe der Jahre, und ich will jetzt auch nichts mit Mikroevolution und Makroevolution andiskutieren, aber als das ganze Gewimmel im Meer entstand, sind auch die vielen, vielen Krebse entstanden. Und wir reden ja hier nur über Krebse, wir reden ja noch nicht über Fische und was es da noch alles gibt. Und das lasst euch mal bitte auf der Zunge zergehen. Und Gott sprach und es geschah. Aber was geschah? Wahnsinnig viel Vielfalt. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen an. Ich hatte ja Bilder angedroht. Alles Krebse. Die einzige Krebsart, die ich mag, ist die hier. Ja, gehört zu den Krebsen, weil das esse ich halt gerne. Rein in die Pfanne und nach ein paar Minuten glücklich. Ein bisschen Knoblauch dazu und fertig ist die Mahlzeit. Das würde ich mit dem blauen Kumpel irgendwie nie machen wollen. Rein geschmacklich, keine Ahnung, wie der schmeckt, aber nicht mein Ding. Aber hier drüben mal so verschiedenste Krebsarten und das Faszinierende ist, alle sehen irgendwie unterschiedlich aus und trotzdem hat keiner von euch gerufen, das ist doch gar kein Krebs, das ist doch ein Vogel, das ist doch ein Mädchen, das ist doch eine Rose. Alle von uns, und darauf werde ich auch wieder rumreiten, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, erkennen Krebse als Krebse, auch wenn die Krebse wahnsinnig unterschiedlich sind. Genau das Gleiche für die Rosen. Irgendwie hat die Folie nicht Platz für all die vielen Varianten, die es gibt. Ich hoffe wenigstens, dass unsere Blumenlieferantin jetzt gerade ein bisschen das Herz aufgeht, weil hier schöne Blümchen vorne zu sehen sind. Also nicht nur auf dem Tisch, sondern jetzt auch oben. Ich würde mal sagen, da sind auch Rosen dabei hier. Das ist doch Rose, oder? Ich lehne mich bei solchen Sachen mal zu schnell aus dem Fenster und dann lacht irgendeiner, weil es eine Tulpe ist. Okay, hier sage ich, okay, das hätte ich als Rose erkannt hier oben. Das Ding hätte ich als Rose erkannt. Da hätte ich nie gedacht, dass das eine Rose ist, weil sie ganz anders aussieht. Aber die Botaniker sagen, das ist eine Rose. Keine Ahnung, was genau die Eigenschaften einer Rose sind und woran man eine Rose von einer Tulpe unterscheiden kann. Aber wir können durch die Wissenschaft erfahren, dass es diese Vielfalt gibt, die völlig unterschiedlich aussieht, aber doch etwas Gemeinsames hat. Hier vorne ist kein einziger Krebs, kein einziger Junge, kein einziger Stern. Bei den 3,7, 3,8, 3,9 Milliarden Menschen ist das noch beeindruckender. so viele und trotzdem sehen sie alle irgendwie anders aus. Ich habe schon mal was von eineigen Zwillingen gehört. Ja, aber die sind eine Ausnahme. Und selbst die eineigen Zwillinge kann man unterscheiden. Vielleicht nicht als Außenstehender, aber die Eltern kriegen das hin, weil die dann doch nicht so exakt gleich sind. Also als Gott den Menschen schuf, und da hat er in dem Fall Handarbeit geleistet und nicht nur gesprochen, aber er hat gehandelt, da sind Menschen entstanden, die sich reproduzieren und wir haben am Ende momentan 7,8 Milliarden, wir hatten ja schon vor uns in den Generationen viele, viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es insgesamt gab und wie viele es geben wird, bis der Herr wiederkommt. Und ob es dann noch eine Reproduktion gibt, keine Ahnung, wäre mal interessant. Aber diese Menschen sind alle einzigartig. Und das habe ich mit den Kindern versucht zu besprechen und möchte ich euch auch nochmal vor Augen malen, indem ich sie gebeten habe, ihre rechte Hand auf ein Tischchen zu legen. Und dann haben wir von oben ein Foto gemacht von der Hand. Links eine Gruppe. Ich würde mal schätzen, dass ich das hier bin, vom Ehering. Dann ist hier Aaron, oder wer ist das? Okay, also Kinder und Mitarbeiter zusammen. Und das ist eine andere Gruppe hier. Und als ich heute im Auto hierher fuhr, also Lissy hat gefahren, ich habe mal in der PowerPoint noch ein bisschen was geändert und dann hat Amy drauf geguckt und sie konnte mir für fast jede Hand sagen, wem die Hand gehört. Wenn es 7,8 Milliarden Menschen gibt, dann gibt es so ungefähr 14 bis 15 Milliarden Hände auf diesem Planeten und trotzdem sind diese Hände unterscheidbar. Und ihr kennt das mit dem Fingerabdruck. Ja, das ist in der Kriminalistik seit 200 Jahren in, dass man Fingerabdrücke katalogisiert, um dann später einen Fingerabdruck an einem Tatort abzunehmen, um dann festzustellen, ha, Simeon war's. Seine Flosse hat auf der Waffe einen Abdruck hinterlassen. Wir vermuten mal, dass wer das Ding in der Hand hat, auch geschossen hat. Bist du Schauspieler? Zielst du auf Kameraleute? Okay, anderes Thema. Ist gerade ein Schauspieler passiert, dass er seine Kamerafrau erschossen hat, obwohl die Waffe eigentlich gar nicht gefährlich geladen gewesen sein sollte. Na, er hat abgedrückt, sie war geladen, Kamerafrau tot. Zu den Fingerabdrücken, so viele Hände, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ja, also wenn wir 8 Milliarden Menschen haben, dann mal ungefähr 2 Hände pro Mensch, sind wir bei 16 Milliarden. Jetzt multipliziert das nochmal mit 5, dann wisst ihr, wie viele Finger wir haben. Ja, ich weiß, dass jemand mal vielleicht nur 9 Finger hat oder auch immer mal 11, aber in der Masse. Und trotzdem, obwohl jeder sagen kann, das ist eine Hand, jeder sieht, dass das kein Fuß ist, jeder sieht, dass das eine Hand ist, ist jeder Finger an jeder Hand weltweit eindeutig. Ich habe nur diesen rechten Zeigefinger und dieser rechte Zeigefinger gehört nur mir. Das nennt man in der Mathematik eindeutig. Aber es gibt keine Verwechslung. Ansgar, du hast hier 5 Krebse an der Hand. Oh, deine Rosen sind ja wunderbar. Wieso ist denn ein Mädchen dein Mittelfinger? Jeder weiß, dass das, was hier ist, ein Finger ist. Nee, das kommt später. Worauf ich hinaus möchte ist, als es hieß, Gott sprach und es wurde, und beim Menschen Gott handelte und es wurde der Mensch, hat er so viel gemacht in Menge und in Qualität. Und obwohl er das so unterschiedlich gestaltet hat, so variantenreich, so vielfältig, so mannigfaltig, ich versuche jetzt nur Synonyme für das Wort zu finden, ist es immer noch erkennbar. Es ist nicht so, dass die 27 Millionste Rose Dave heißt. Also vielleicht heißt irgendeine Rose Dave. Aber keiner würde sagen, oh, Dave gehört vermutlich zur Gattung der Rosen. Es ist jedem klar, dass Dave zu den Menschen gehört. Wir kommen am Ende bei der Schlussfolie nochmal dazu. Gott hat also viel geschaffen. Gott hat vielfältig geschaffen. Gott hat aber in der Vielfalt unterscheidbar geschaffen. Das ist so bei mancher Popmusik nicht der Fall. Da setzen sich irgendwelche Leute hin, wenn es noch Leute sind und nicht nur noch irgendwelche Computerprogramme, die bestimmte Sachen zusammenschieben. Und du hast den Eindruck, den Song habe ich schon mal gehört vor 5 Jahren, hat einen anderen Text, aber eigentlich irgendwie das Gleiche. Also Entschuldigung, ich hoffe, es sind keine Fenster, aber Modern Talking Musik erkennt man sofort. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche, bloß hat einen anderen Titel. Bei Gott ist es so, Wir suchen auf der Welt und werden dich vermutlich kein zweites Mal wiederfinden. Ja? Und trotzdem weiß jeder, du bist ein Mensch. Und das finde ich faszinierend. So kreativ zu sein, ohne Vorlage, das ist noch ein anderes Thema, und trotzdem so unterscheidbar die Menschen zu machen. Und ich habe jetzt nur von der Optik gesprochen. Das Wesen von Dave, das Wesen von Rüdiger, das Wesen von Wolfgang sind ja nochmal Aspekte, die euch noch individueller machen. Es ist ja nicht nur, wie ihr erscheint, sondern sobald man euch zu etwas befragt, Corona, kommen völlig unterschiedliche Aspekte vielleicht zum Tragen. Und das ist multipliziert, exponentiell sogar, die Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Und das ist der Gott, der uns in Kapitel 1 der Bibel vorgestellt wird, als der, der alles gemacht hat. Als Bibelkundelehrer fasziniert mich die Existenz von Kapitel 1 der Bibel, weil dieses Kapitel überhaupt nicht die Absicht hat, uns irgendwas zu erklären, wie Gott etwas gemacht hat. Also ja, er hat uns erklärt, wie die Frau entstanden ist. Später. Aber mit der Erklärung komme ich nicht weiter. Also ich habe es mir angeguckt, ich habe es probiert, habe mir eine Rippe rausgerissen, habe rumgebastelt dran. Es ist keine neue Frau daraus entstanden. Also Gott sagt uns zwar, was er gemacht hat, aber es ist diese Schöpfungsgeschichte, Kapitel 1, Kapitel 2, hat nicht die Aufgabe, uns zu erklären, wie er etwas gemacht hat. Also wie der technologische Weg genau war. Das ist das, wo die meisten Menschen rangehen und sagen, es ist völlig unmöglich und so weiter. Was ist die Mission von Kapitel 1? Erstens, Mose schreibt das auf für das Volk Israel, das gerade, das haben wir heute Morgen ja auch ein bisschen behandelt, was gerade aus Ägypten flieht oder herausgerettet wird, wie die biblische Formulierung ist. Mose schreibt es im Auftrag Gottes auf, damit diese Hebräer wissen, wer ihr Gott ist. Und dass alles, was sie umgibt, geschaffen wurde von diesem Gott. Also Genesis 1 erklärt nicht, wie etwas gemacht wurde, sondern wer hat es gemacht. Ihr kennt vielleicht die Schweizer Werbung von Ricola Schweizer Kräuterzucker. Ja, da kommen irgendwelche Männer aus der Sauna. Ich weiß nicht mehr, ich habe nur dieses Bild vor Augen, dass irgendwelche Typen aus der Sauna kommen und dann steht da so ein Reporter vor ihnen und diskutiert mit ihnen, wer Ricola Schweizer Kräuterzucker erfunden hat. Und dann erzählen die da unten ein Gelabere und dann zuppelt der am Handtuch, der Reporter, und dann, wer hat's gemacht? Und Genesis 1 erklärt uns, wer hat's gemacht? Und damit ist Genesis 1 eine Information für die Glaubenden und eine Herausforderung für die Unglaubenden. Genesis 1 will uns Glauben vermitteln, dass wir einen Gott haben, der, lateinisch ex nihilo, aus dem Nichts heraus diese Vielfalt schaffen kann. Er hat nicht gemacht, was wir alle machen. Wenn der Kunstlehrer uns die Aufgabe gibt, also euch, bei meiner Zeit gab es das noch nicht, aber wenn heute ein Kunstlehrer gibt, malt einen Krebs, werdet ihr ins Internet gehen, nach Krebs suchen, einen Krebs euch aussuchen und den abmalen. Und dann baut ihr vielleicht noch irgendwas Komisches mit dran und ihr denkt, ihr seid kreativ, seid ihr überhaupt nicht. Gott hatte keine Krebsvorlage, keine Rosenvorlage, keine Christian Berg, Dave Sweet, Wolfgang Andler Vorlage. Okay, ihr wart auch nicht bei Genesis 1 dabei, also von daher nehme ich mal die Menschen kurz wieder raus. Aber wenn Gott was gemacht hat, dann hatte er volle Kreativ, er hat sich alles erstmal ausdenken müssen und auch die Komponenten, die dafür nötig waren, wir reden heute von Elementen, ja, Wasserstoff und Sauerstoff und so weiter, all das musste er erstmal schaffen und er hat es gemacht. Und da steckt drin, Gott sprach und es geschah. Wow. Das, was unmöglich scheint, so hat Marvin Glöckner getextet in dem Stück, das, was unmöglich scheint, macht Gott. Und bitte betet so, dass ihr immer einen Gott anbetet, der nicht innerhalb unserer menschlichen Parameter, innerhalb unserer menschlichen Kategorien schaffen, helfen, lösen kann. Ich habe ein Problem mit meinem Chef, ich habe ein Problem mit meiner Gesundheit, ich möchte gerne dieses und jenes werden im Leben. Betet an einen Gott, der aus dem Nichts zigtausende Krebse, zigtausende Blumen und schaffen kann und am Ende noch etwas Wunderbares bei rauskommt. Und zu diesem Wunderbaren möchte ich euch etwas ganz Kleines zeigen. Es ist ungefähr so groß wie mein Fingernagel. 1 Zentimeter. Bis zu 15 Millimeter groß kann das Teil werden. Es ist der Bombardierkäfer. Links 2 verschiedene Arten, Formen, ich weiß nicht, wie das in der Wissenschaft genau heißt. Und dieser Bombardierkäfer ist was Faszinierendes und das würde ich gerne vorlesen. Und dabei geht es beim Vorlesen nicht darum, dass ihr jedes Wort versteht. Ich habe Chemie selbst ziemlich früh in der Schule abgewählt, also soweit ich da raus konnte aus dem Thema, habe ich es abgewählt. Aber stellt euch mal vor, was ein fingernagelgroßer Käfer drauf hat. Ich lese erstmal den Text vor und danach gibt es noch einen kurzen Video, wo ihr das Ganze live erleben könnt. Der Bombardierkäfer, nur etwa einen Zentimeter groß, kann sich äußerst wirkungsvoll gegen Fressfeinde verteidigen. Er hat ein ausgeklügeltes Waffensystem im Hinterleib. Bei Angriff produziert er Wasserstoffperoxid und Hydrochinon, die er in die Explosionskammer leitet. Das ist hier drüben übrigens in der Animation abgebildet. Ja? Hier werden die Chemikalien geleitet, gehen in die Explosionskammer. Dort werden durch Katalysatoren das Hydrochinon zu Chinon und das Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff umgewandelt. Und wir dachten immer, das wäre zum Haarefärben gedacht, das Zeug. Dadurch wird es so heiß in der Explosionskammer, dass das Wasser verdampft. Durch den entstehenden Druck schießt dann ein ätzendes 100 Grad Celsius heißes Gasgemisch mit einem Knall aus dem Bombardierkäfer heraus. Und das Coole ist, dass Bombardierkäfer nicht nur hinten aus dem Po einfach pupsen können auf diese Art und Weise, sondern dass sie sogar Umlenkschilde am Hinterleib haben, womit sie dann auch nochmal gezielt ihren Angreifer angreifen können damit. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was da oben steht. Der kleine Käfer hat es voll drauf. Und Gott sprach und es geschah. Er hat nicht nur viel gemacht, nicht nur reichhaltig und trotzdem erkennbar, einordnbar, sondern wunderbar. Sagt aber nicht die Ameise, die ihr gleich kennenlernen werdet. Nee, warte mal, er hat jetzt irgendwie die eine Folie nicht gebracht, die er sollte. Nein?
But the master of chemical warfare is the bombardier beetle. It can create a chemical reaction within its body so violent that boiling caustic liquid explodes out of its abdomen. By pulsing the jet 500 times a second, it keeps its rear end just cool enough to prevent it being cooked.
Ich habe nicht gesucht, wo dieser Bombardierkäfer lebt, aber wenn wir durch den Wald latschen, haben wir vermutlich schon manchen Bombardierkäfer zermalmt mit unseren Füßen. Wir sind einfach losgelaufen, aber haben eigentlich eine hocheffiziente Waffe zerstört. Und Gott sprach und es geschah etwas Wunderbares. Und deswegen ist meine Frage heute, und damit komme ich auch schon zum Ende: An welchen Gott glauben wir? Ich glaube an den Schöpfer von Himmel und Erde. Amen, Schwester, wenn du das sagst. Aber was heißt denn das in der Tiefe? Drückt dein Gebet, deine innere Haltung das aus, dass Gott mehr tun kann, als du erbittest? Dass Gott mehr tun kannst, als du erdenkst? Das ist ja schön. Da lasst uns als Gemeinde hinkommen. Uns auch gegenseitig ermuntern. Wenn Gott schöpferisch spricht, dann ist das nicht nur dahingequatscht, sondern es geschieht. Und wenn wir das lesen in 1. Mose 1 oder an anderen Stellen, dann lasst uns einfach die Macht Gottes vor Augen haben. Das ist Macht. Wenn Eltern zu Hause etwas zu ihren Kindern sagen, dann geschieht's, dann geschieht's nicht, dann geschieht's irgendwann. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der x-te Tag. Da lief alles sofort ab. Wenn Gott spricht, dann kopiert er nicht nur oder kombiniert Vorhandenes, sondern er schafft aus dem Nichts. Das, Geschwister, ist echte Kreativität. Wir sind vielleicht innovativ als Ingenieure unterwegs oder als Musiker, aber creare, schaffen, vom lateinischen Wort schaffen, so richtig was Neues schaffen tun wir eigentlich nicht. Wir benutzen das, was da ist. Tut mir leid, liebe Architekten. Am Ende gab es schon alles mal unter dieser Sonne. Wenn Gott spricht, dann schafft er keinen agil weiterzuentwickelnden Prototypen. Das ist für die, die in agilen Arbeitsmethoden unterwegs sind, vielleicht ein bisschen verständlicher, was ich hier sage. Also er schafft nicht einfach nur irgend so ein Ding, wo man sagt, naja, ist noch nicht so perfekt, aber wir können ja mal ein paar Runden auf der Teststrecke damit fahren und dann machen wir einen Versuch und dann schauen wir mal, ob wir das Ding weiterentwickeln können. Nee, als Gott Adam schuf, hat er nicht nur rumprobiert und hat danach den richtigen Menschen, die Eva, geschaffen. Adam und Eva zusammen waren schon sehr gut. Sein erster Mensch, alles war sehr gut. Das ist Genialität vom Feinsten. Wenn Gott spricht, dann erschafft er nicht nur eine einzige Version, sondern er erschafft Vielfalt. Wir lesen aber nicht das Mal in der Bibel von dem überfließenden Reichtum Christi. Und das, was ich beschrieben habe, ist ein Teil dieses überfließenden Reichtums. Es gibt noch viele andere Aspekte, wo sich dieser Reichtum ausdrückt, aber wir beten einen Gott an. Wir bitten einen Gott, der überfließenden Reichtum hat. Neben Macht, neben echter Kreativität, neben Genialität. Der vorletzte Punkt. Wenn Gott spricht, dann ist die Vielfalt kein unorganisiertes Chaos, sondern dann implementiert er erkennbare Gemeinsamkeiten. Vergessen wir mal das Thema, was wir in den letzten Jahren hatten, dass nicht bei jedem Menschen exakt erkennbar ist, ob Junge oder Mädchen, wenn es geboren wird. Ja, da haben manchmal die Ärzte echt ein Problem. Sie gucken hin und merken, ups, das ist jetzt nicht ganz so eindeutig. Ja, aber bei über 99,9% der Menschen weiß man männlich, weiblich. Mit den Fingerabdrücken. Wir sind eindeutig. Obwohl ganz klar ist, dass nie ein Gynäkologe oder eine Hebamme gesagt hat, oh, ein Käfer. Oh, Sie haben eine Rose zur Welt gebracht. Wir gratulieren. Sondern es ist immer ein Baby. Obwohl es so einzigartig ist, ist es immer noch ein Baby. Und ein männliches Baby. Oder ein weibliches Baby. Ist doch krass. Und wenn Gott spricht, dann hinterlegt er in dem Geschaffenen auch einen erkennbaren Auszug seiner Göttlichkeit. Okay, das ist jetzt systematische Theologie. Also Gott gibt in uns etwas hinein als Menschen, aber nicht nur als Menschen, sondern auch in den Bombardierkäfer, wo man neutral hinguckt, diesen Käfer sich anguckt. 10 bis 15 Millimeter großer Käfer, der von uns normalerweise ignoriert wird und der hat einen chemikalischen Prozess in seinem Hinterleib. Der hat eine Explosionskammer. Ich sage immer, wie soll das evolutionär gelaufen sein? Der erste Käfer hatte keine Explosionskammer, hatte keine Katalysatoren. Okay, und dann? Irgendwann hat der Großvater vom Großvater vom Großvater des Käfers sich ausgedacht, wir könnten ja mal ein bisschen Chemikalien zusammenschmeißen. Was hat der Käfer gemacht daraufhin bei den ersten Versuchen? Na, er war Matsch am Baum. Er ist einfach explodiert, weil er nicht die richtige Explosionskammer hatte. Und wie soll der Matsch am Baum an seinen Enkel weitergeben? Pass beim Bauen auf, du brauchst eine Explosionskammer. Das kann gar nicht klappen. Die Wissenschaftler sind einfach platt. Matschepampe. Sie können es nicht weitergeben. Und da kannst du noch so viele Jahre dazwischen packen. Sie sind weiterhin Matsch am Baum. Unser Gott ist ein Gott. Ich gucke in die Schöpfung. Und ich erkenne, da muss ein Schöpfer hinterstecken. Paulus formuliert das in Römer 1. Da sagt er nämlich, und das ist wichtig, wenn ihr genau hinguckt bei euren Bibeln, da steht nicht, ich weiß nicht, 1, also müsst ihr hier oben, auf der nächsten Folie? Nee, da stand eben, Römer 1,20 ist das, glaube ich, oder? Ja, Römer 1,20. Gottes ewige Kraft und Göttlichkeit wird in dem Gemachten wahrgenommen. Nicht kann wahrgenommen werden, sondern Paulus Theorie oder These ist in Römer 1 eigentlich zu sagen, guck in die Schöpfung und du siehst eine Göttlichkeit und du siehst eine ewige Kraft. Und jeder, der das sieht, muss sich dann entscheiden, werde ich dem weiter folgen? Gehe ich den Weg des Glaubens und suche diesen Gott höre das Evangelium von Jesus Christus und bekomme ewiges Leben und damit ewiges Heil? Oder drücke ich das weg mit irgendeiner Theorie, mit irgendeiner These, mit irgendeiner Lehre, mit irgendeiner Ignoranz? Gott hat in die Schöpfung einen Anker für Anbetung gelegt. Und ich hoffe, dass wenn ihr das nächste Mal eine Rose seht, das nächste Mal vielleicht einen Krebs esst oder im Zoo beobachtet, im Aquarium seht, im Urlaub, das nächste Mal, wenn ihr einen Menschen seht, oh, hier sind gerade welche, das nächste Mal, wo Mutter wieder irgendwelche Fingerabdrücke am Spiegel wegwischen muss, dass ihr einfach bewusst auf solche Sachen achtet und sagt, Gott, du bist ein vielfältiger Gott, du bist ein genialer Gott, du bist ein kreativer Gott, du bist ein Gott, der auch Einheit in der Vielfalt schafft, du bist ein anbetungswürdiger Gott. Denn das ist der Vorwurf, den Paulus in Römer 1 bringt. Obwohl sie ihn erkannten, brachten sie ihm nicht den Dank und die Anbetung, die ihm zusteht. Wer ist prädestiniert dafür, ihm die Anbetung und den Dank zu bringen, wenn nicht wir, die wir ihn schon erkannt haben? Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich kein Schlussgebet sprechen muss, sondern wenn vielleicht 3, 4 Brüder aufstehen und den Herrn loben für das, was er gemacht hat, dass er gesprochen hat und es geschah. Nehmt meine Beispiele, nehmt eigene Beispiele, aber lasst uns Gott einfach nochmal anbeten für das, was er ist und was er getan hat.